Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Das sind immer sehr gute Momente, wenn man den Gast zum ersten Mal in der Podcast-Aufnahme sieht und dann direkt so, oh, was ist denn das für ein Hintergrund? Zeig doch mal, geh mal ein Stück an Seite jetzt hier, du blockierst den Blick hinter dich. Und so rutscht er schon direkt ein Stück an Seite. Und dahinter sehe ich eine Pfaffnähmaschine, Stoffe und Garnrollen. Und auf der anderen Seite war auch noch irgendwas, das kann ich bei dem kleinen Bild jetzt gar nicht erkennen. Und heute sitzt nämlich bei mir, guck mal, da sind auch nochmal irgendwelche Garnrollen und so, Joscha Eggert, und ich freue mich total, dass du hier bist. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Und dann habe ich dich direkt gefragt, wieso hast du da Nähmaschinen stehen? Und dann hast du gesagt...
Dann habe ich gesagt, weil ich, das weiß keiner, aber ich bin ja Polsterer, Gelernter.
Ja, voll ja. Cool. Und wieso weiß das keiner, Joscha?
Weil ich lange Zeit dachte, ich will eigentlich irgendwas anderes machen. Ich will Tischler sein, ich will Räume gestalten, ich will dies, ich will das. Und dann habe ich irgendwann erkannt, nee, das ist doch eigentlich, also wie toll ist denn bitte Polsterer? Mein Alleinstellungsmerkmal.
Pass auf, wir gehen da gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Zuerst frage ich dich, nach Fest kommt ab, so heißt mein Podcast, hast du eine persönliche Anekdote dazu?
Die Anekdote, ist das jetzt deine Frage?
Ja, das ist, und du kriegst gleich die andere Frage, kriegst du auch noch.
Nach Fest kommt ab, ja, das, also ich glaube, das kennt jeder Handwerker. Zu Fest ist auch blöd.
Aber hast du eine persönliche Anekdote dazu?
Ja.
Irgendwas wurde so aus deiner Kindheit oder aus der Lehre oder so?
Nee, das betrifft tatsächlich meinen Beruf. Also man muss ja beziehen mit, es muss sehr fest sein. Aber du kannst auch zu fest. Und dann ist auch nicht wieder gut, weil du musst ja manchmal so Falten legen und so weiter. Also Power ja, aber nicht zu viel.
Gut. Und die zweite Frage, die hast du dir ja ausgesucht. Wo war es in deinem Berufsleben einmal zu fest und was ist dann passiert?
Also zu fest, ich gebe dir leider die gleiche Antwort. Zu fest ist, aber im Detail. Es geht tatsächlich nochmal ums Polstern. Und zwar, wenn, stell dir mal so einen alten Sessel vor von der Oma. Ne? So schön Ohrensessel.
Ich habe den Geruch direkt in der Nase.
Ich auch. Das ist mein täglich Brot. Aber ich beziehe den ja dann neu. Und jetzt stell dir vor, du hast ja die Armlehnen links und rechts, ne? Und da muss man immer so Falten legen und die sollen ja möglichst identisch sein. So, du hast das Ganze jetzt neu gepolstert. Und wenn du aber, also es ist, glaube ich, die Kunst beim Polstern zwischen nicht zu fest und nicht zu locker den Stoff drauf zu beziehen. Wenn du nämlich das Ganze zu fest machst, dann kriegst du irgendwann Probleme, du kannst die Falten nicht mehr legen. Oder du kommst hinten gar nicht mehr mit dem Stoff hin, weil du dir das Ganze verziehst. Und das ist meine kleine Anekdote. Na, zu fest auch nicht gut, zu locker auch überhaupt nicht gut. Man muss den Mittelweg finden.
Ja, da bin ich bei dir. Bei einem Mittelweg finden. Wir haben eben im kurzen Vorgespräch uns auf ein sehr interessantes Thema geeinigt, nämlich Leistungsdruck. Hast du gesagt, würdest du gerne drüber sprechen, Leistungsdruck im Handwerk, im Berufsleben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da deine Geschichte als zwischendurch, ach nee, es weiß keiner, dass ich Polsterer bin, vielleicht auch damit zu tun hat. Kann das sein?
Das hat auch damit zu tun. Leistungsdruck betrifft ja nicht nur einen Teil, wie du schon gerade gesagt hast, sondern wirklich das gesamte, also auch das private Leben. Werde ich Freunden gerecht? Oder halt im Handwerk. Wie perfekt ist meine Arbeit? Wie viel muss ich da reinstecken? Und ich habe zum Beispiel früher, also ich bin seit 11 Jahren selbstständig. Das ist schon krass. Ich habe da auch viel Blödsinn beigemacht und immer wieder gelernt. Und vor vielen Jahren war es wirklich so, dass selbst wenn der Kunde jetzt, oder sagen wir andersrum, ich war nicht zufrieden mit meiner Arbeit und habe dann selber so lange dran rumgetüftelt, bis ich zufrieden war, aber das wurde mir gar nicht bezahlt. Und das ist ja wirtschaftlich eine absolute Katastrophe. Und ich musste für mich lernen, nee, 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 nicht 100%, 80 reichen vollkommen. Weil man sagt, es gibt ja auch diese Theorie, dass du ab, oh Entschuldigung, dass man, da
Klingelt die
klingelt
nächste
mein
Kunde.
Handy. Es gibt ja auch die Theorie, dass, oder ja, nicht Theorie, aber du bist bis 80% produktiv. Darüber hinaus, das ergibt keinen Mehrwert. Und ich musste für mich lernen, jetzt in meinem Bereich auf das Handwerk, fahr mal einen Gang runter. Also gib nicht immer 100%, 80 reichen auch. Und das heißt ja nicht, dass das kein perfektes Möbelstück ist.
Okay, gibt es, also wie kommst du, dass du da so klar drüber sprichst, dass du sagst, das habe ich mir jetzt hier als Vorsatz genommen? Gab es einen Moment, wo du sagst, boah, und da musste ich so richtig einmal hart spüren, dass ich es den Leistungsdruck nicht, dem nicht mehr gerecht wurde?
Mehrere. Das ist tatsächlich auch ein emotionales Thema, aber es gab schon mehrere Male in meinem Leben, wo ich dachte, nö, also das war's jetzt. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus und lass mich irgendwie behandeln. Also wirklich so Burnout-mäßig, ich kann nicht mehr. Und das hat ja auch wiederum mit dem Leistungsdruck zu tun, den man sich selber macht, ne? Also immer mehr, immer weiter. Also, ich hatte immer ganz viele Ziele, zum Beispiel ganz früher, ich weiß nicht, darf man hier Namen nennen von Geschäften?
Ja, wenn wir direkt dazu sagen, dass keine Werbung ist, können wir das
Es
machen.
ist keine Werbung, aber es gibt apropos The Concept Store, gibt es auch in Düsseldorf, gibt es in Hamburg, die verkaufen so ganz exquisite Sachen so. Und ich hatte früher immer, ich stand da immer vor und dachte, boah, wie toll wäre das, wenn ich für die Möbel mache. So, irgendwann haben die angerufen, da habe ich für die Möbel gemacht.
Ach, guck.
So, ne, mega toll. Dann ging es aber weiter, dann hatte ich ja dieses Ziel schon erreicht und man setzt sich ja neue Ziele. Und was ich mit dem Leistungsdruck ein bisschen auch meine, ist, wie viele Ziele, also wann hört das auf, dass wir immer mehr wollen, immer weiter? Weil das macht einen oder kann einen, wenn man nicht aufpasst, auch ein bisschen innerlich kaputt machen.
Nicht nur ein
Weil
bisschen,
man
ne?
So rastlos ist. Du hast was Tolles erreicht und du suchst dir direkt das Nächste. Was mache ich als Nächstes? Und das passiert ja unterbewusst. Das ist ja nicht so, ich setze mich hin und schreibe jetzt mal auf, was ist mein nächstes Ziel. Das kann man auch machen, aber das, was ich meine, ist ja dieses Gefühl, nicht zu genügen.
Wo kommt das her, dieses Gefühl, nicht zu genügen?
Das kommt garantiert, also zum einen ist es eine familiäre Sache, das ist bei mir persönlich, geschiedene Eltern und so weiter, ne? Aber ich glaube auch, dass es unsere heutige Gesellschaft ist, gerade mit dem Internet, mit
Das
Social
setzt sich doch
Media.
nicht durch.
Nein, nee. Ich freue mich ja immer, wenn Leute sagen, können Sie uns das faxen, ne? Aber
Das
egal.
gibt sie noch, diese Menschen.
Es gibt die noch, ja.
Wow.
Aber zurück zum eigentlichen Thema, Social
Danke.
Media, ne? Ich bin ja so ein kleiner Mikrofluencer, ich mache das gerne, ich habe da Spaß dran, aber auch das setzt mich unter Druck, weil ich innerlich dann getrieben werde, ich muss jetzt aber diese Woche noch zwei Reels raushauen. Dann kommt der nächste Druck, wie finden das die Leute? Kommt das gut an oder nicht? Und auch da, denke ich, muss man sich ein bisschen von befreien.
Hast du das Gefühl, dass, wenn man da jetzt vielleicht erblich nicht vorbelastet ist oder durch die Familie das vielleicht auch nicht so inne hat, dass das auch eine Sache aus dem System ist, in dem wir groß werden?
Definitiv ist das eine Sache des Systems. Das fängt in der Schule an. Wir sind alle so individuell. Warum müssen wir um 8 Uhr morgens in der Schule sitzen? Also ich bin um 8 Uhr, kann ich dir sagen, funktioniert mein Kopf noch nicht so wirklich. der fängt erst später an, kreativ zu werden, warm zu laufen. Ja, Schule ist auch ein gutes Stichwort. Gesamtschule, du bist ja auch aus Nordrhein-Westfalen,
Ja.
das sagt dir was, Gesamtschule. Aber
Also es
ich
ist
hatte
da,
auch
wo sich
so.
alle Schulformen, für diejenigen, die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen und vielleicht sowas nicht haben, wo sich alle Schulformen vereinen, wo du einen Gymnasialabschluss machen kannst, aber genauso gut auch einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss. Hauptschule gibt es aber, glaube ich, nicht mehr, aber das weiß ich nicht genau.
Ich auch nicht.
Ja.
Aber genau, da sind alle zusammen und in der 10. Klasse trennt sich das dann. Es gehen Leute in die Oberstufe, es machen Leute dann ihren Hauptschulabschluss, falls es den noch gibt. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Lehrer haben mir immer gesagt, nee, Joscha, lass das. Mach kein Abitur. Mach du mal eine Ausbildung. Das ist ja auch irgendwie demotivierend.
Warum?
Naja, also ich habe das damals so aufgefasst, du bist zu dumm dafür. Und dann habe ich aber trotzdem Abi gemacht, weil ich dachte, nee, jetzt zeige ich es euch. Ne? Aber das ist ja auch so ein kleiner Leistungsdruck, wenn du schon denkst, ich muss es den anderen beweisen. In dem Fall den Lehrern. Ich habe ein ganz schlechtes Abi, aber ich habe es gemacht. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Ne?
Oder ist es vielleicht auch die Ansprache der Motivation? Da habe ich eine kleine Anekdote, die ich, glaube ich, an dieser Stelle gerne mit dir und allen Hörern und Hörerinnen teilen möchte. Denn ich hatte in meiner Ausbildung, ich war zweites Lehrjahr und im dritten Lehrjahr war auch ein Azubi, und der hat sich vorbereitet auf die Gesellenprüfung. Und in der Gesellenprüfung hast du einmal ein Stück erarbeitet in 72 Stunden, aber auch ein Handwerksstück in 8 Stunden erarbeiten müssen, nach Vorlage von der Prüfungskommission. Und genau das hatte er geübt. Und es war zu 100% perfekt. Da passte jede Schablone, da passte überhaupt gar nichts mehr unter den Richtscheit, unter den Winkel, gar nichts mehr. Es war eine absolute Eins. Und mein Lehrchef damals guckte sich das an. Und dann hat er das Ding genommen und in den Schutt gedeppert und sagte, so nicht, damit kommst du mir nicht nach Hause. Und ich stand dahinter und hatte einen riesen Kloß im Hals und dachte so, um Gottes Willen. Und was passierte aber? Der Azubi aus dem dritten Lehrjahr kam wieder mit exakt dem gleichen Stück und es war wieder eine Eins, natürlich. Und der hat diese Ansprache gebraucht. So, dann ich ein Jahr später auch in Vorbereitung. Habe auch das Werkstück gemacht, ähnliches Ergebnis. Wir hatten einen sehr guten Ausbildungsbetrieb und er nahm das Ding und hat sich das alles angeguckt und sagte dann, Katrin, und genauso nochmal in der Prüfung. Und ich so, okay. Und ich hatte echt auch damit gerechnet, der haut das Ding in den Schutt rein. Und ich bin in die Prüfung gegangen, kam auch mit einer Eins zurück. Und der hatte damals gecheckt, was braucht wer an Ansprache, an Motivation und hat das explizit auf uns einzeln angewendet. So, deswegen nochmal die Frage an dich. Oder war das bei dir in der Schule auch so, dass die Lehrkräfte gesehen haben, dass du vielleicht diese Motivation brauchst, des Wettkampfes, des, ich weiß es nicht, des Leistungsdrucks vielleicht auch mit, oder ich kann es doch schaffen, und dass du deswegen so angesprochen wurdest?
Guter Ansatz, hab ich tatsächlich so noch aus der Perspektive noch nie gesehen, aber es, ja, könnte ich zustimmen, weil es hat ja auch was Positives bewirkt. Ne? Also das war der erste Schritt, ich kämpfe mich durchs Abi, ich zeig's den Leuten, ich wurde irgendwie motiviert, egal ob jetzt positiv oder negativ. Und das hat sich ja mein Leben lang durchgezogen. Also dann Ausbildung gemacht, irgendwann selbstständig gemacht. Da kommen noch ganz viele Schritte dazwischen. Letztendlich will ich sagen, ich wäre heute, glaube ich, nicht da, wo ich bin und hätte so viele Sachen erreicht, wenn vielleicht das in der Schule damals nicht so passiert wäre.
Weil du da vielleicht auch die Möglichkeit hattest, nochmal 3 Jahre ja auch als Person zu reifen. Das finde ich ja den Vorteil persönlich.
Absolut. 3 Jahre Abitur ist wirklich eine gute Entwicklungsmöglichkeit, also für einen selber.
Ja, man ist ja echt noch ein halbes Kind. Wenn du von der Schule mit nach der 10. Klasse runtergehst, bist du 15 oder 16. Also die 3 Jahre, die du dann mit Abitur nochmal gewinnen kannst, um einfach noch so persönlich herauszufinden, wer bin ich und wenn ja, wie viele, finde ich.
Du, ich weiß es heute noch nicht,
Na guck,
teilweise.
alter Schwede.
Ne? Wusstest du denn, dass du Steinmetzin werden möchtest?
Nein, nein, aber guck mal, jetzt wechseln wir gerade die Rollen hier, ne? Der
Ja,
Beruf hat
ich
ja
in
mich
ja.
gefunden. Dieser Lehrchef, von dem ich eben erzählt habe, hat mich in einer Kneipe angesprochen, mir eine Karte zugesteckt und er sagt, mach doch mal ein Praktikum bei mir.
Geil.
Und bis zum Tag des Praktikums wusste ich nicht, was ein Steinmetz macht und bin 2 Wochen später raus mit dem Ausbildungsvertrag.
Ja, guck mal, ähnlich wie bei mir.
Wie ist es bei
Ich
dir gewesen?
hab Abi gemacht und danach wusste ich, nee, studieren lassen wir mal, ne? Also ich wollte, und ich war schon immer, es gibt Fotos von mir als kleiner Junge mit Hammer in der Hand und Bauhelm auf. Ich habe mein Zimmer immer umgeräumt, alle paar Wochen. Ich wusste, ich will ins Handwerk, ich will eine Ausbildung machen. Ich wusste aber nicht was. Und ich habe mich einfach auf alles Mögliche beworben und wurde tatsächlich nur zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und das war die Ausbildung zum Raumausstatter. Da muss man sagen, Raumausstatter hat Schwerpunkte, ich hatte Polstern. Und ich bin da, also ich wusste, ich bin handwerklich begabt. Ich wusste aber überhaupt nicht, ob mir das Spaß macht. Und ich habe es einfach gemacht, weil ich nichts anderes, also ich hatte nur die Wahl. Und nach 3 Monaten dachte ich, boah, das ist ein toller Beruf, das macht Bock.
Cool.
Und so bin ich da auch nur reingeschlittert.
Wie lange hast du so rein als Polsterer gearbeitet?
Ein halbes Jahr nach der Ausbildung. Für einen nicht sehr netten Menschen. Und dann habe ich überlegt, wie geht's denn weiter? Ich war auch ein halbes Jahr arbeitslos nach der Ausbildung. Auch schwierig, weil es immer hieß, nee, wir brauchen Leute mit Berufserfahrung. Wo ich so denke, ja, wir brauchen aber Nachwuchs. Woher soll die Berufserfahrung kommen?
Damals schon, ja.
Damals schon, das ist ja echt schon lange her, ne?
Ja, wenn du 11 Jahre selbstständig bist, dann und plus das da, was davor noch kam zwischen Ausbildung und Selbstständigkeit, sind ja auch ein paar Jahre
Ja,
gelaufen. Klar,
das
dann
ist
heißt es
ewig
damals.
her. Damals war das auch schon so, ne? Und dann habe ich ein halbes Jahr für einen, wie gesagt, nicht netten Menschen gearbeitet, und dann musste ich einfach weg. Und dann habe ich geguckt, was ich machen kann und habe Handwerksdesign gefunden. Das gibt es in Aachen.
Kenne
Und
ich.
ist ein Studium und das war wirklich, sagen wir mal, mein innerer persönlicher Durchbruch. Das war, wir hatten ja eben schon die 3 Jahre im Abi für die Entwicklung. Die 3 Jahre in Aachen waren für mich, also da habe ich wirklich sehr viel über mich selber gelernt, konnte mich frei entfalten, konnte wirklich mal darüber nachdenken oder herausfinden, was ich überhaupt möchte. Und hab dann auch die Erkenntnis bekommen, ich wäre eigentlich gerne Tischler geworden. Bin ich jetzt nicht, aber ich mache trotzdem viel mit Holz und ja.
Okay. Und du hast ja gesagt, Leistungsdruck, der im Berufs- und im Privatleben einen so überschattet, der einen auch in dunkle Ecken drücken kann. Wie gehst du damit um, dass dir sowas nicht nochmal passiert, dass du das Gefühl hast, wie du eben gesagt hast, vorm Krankenhaus stehen zu wollen, sagen, Leute, helft mir irgendwie?
Ganz viel Self-Care. Also man muss mit seinen Ressourcen haushalten. Also ich schaue mittlerweile, dass ich nicht 14 Stunden am Tag arbeite. Maximal 10. Ne? Im Notfall vielleicht auch mal 12, aber 14 mache ich nicht mehr.
Und du bist ja selbstständig, das heißt, du arbeitest dann vielleicht 10 oder 12 Stunden handwerklich, aber das geht ja im Kopf immer weiter. Also.
Es geht, ja, und das ist halt auch so ein Punkt, ne? Du musst auch lernen, deinen Kopf auszuschalten. Ich lag früher nächtelang wach, weil ich mir über irgendeinen Auftrag das Hirn zermartert habe.
Ach je.
Ne? Also wie löse ich das und das Problem? Und ne, wir alle kennen, alle, die aus dem Handwerk sind, kennen diese Probleme, die gelöst werden müssen. Und das ist ja auch was ganz, ganz Tolles. Aber nicht nachts.
Nein.
Das ist zum Ausruhen da. Ne? Und man muss sich wirklich so kleine Helferlein einbauen. Ich habe zum Beispiel also ich habe schon immer sehr gerne gekocht und weiß mittlerweile, beim Kochen entspanne ich. Also es ist ein festes Ritual, nicht jeden Tag, aber mehrmals in der Woche, dass ich zu Hause einfach koche, um dann auch wirklich runterzukommen und den Auftrag, den Sessel von der Oma auch einfach mal stehen zu lassen. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gute Balance hat zwischen was muss ich leisten und was kann ich leisten.
Du begegnest ja durch deinen Job auch sehr, sehr vielen Menschen. Hast du das Gefühl, dass eigentlich viele diesen Ballast mit sich rumtragen, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen?
Absolut. Das ist auch so ein gesellschaftliches Problem bei uns. Betrifft vorwiegend Männer, würde ich jetzt mal behaupten, aber auch, ich kenne auch viele Frauen, die einfach nicht wirklich über ihre Ängste oder Gefühle sprechen. Das muss man jetzt ja auch nicht jedem auf die Nase binden. Aber ich finde es wichtig, dass man vertraute Menschen hat, wo man das machen kann. Wir wollen immer stark sein, ne? Wir haben keine Probleme, aber das ist ja, das stimmt nicht. Jeder hat Probleme, jeder zweifelt an sich. Und alle, die das nicht, die sagen, das tun sie nicht, glaube ich, die lügen. Also Menschen sind ja einfach Charaktere. Und wir haben alle Selbstzweifel.
Wie bringst du diese Selbstzweifel mit dem Leistungsdruck zusammen?
Boah, schwierige Frage. Ja, es geht ja darum, jetzt beruflich gesehen geht es ja darum, die Selbstzweifel, genügt das, was ich in den Auftrag reingesteckt habe, genügt meine handwerkliche Fähigkeit, um eine Selbstständigkeit fortzuführen? Kriege ich dann noch Folgeaufträge? Und wir haben ja jetzt schon gesagt, ich bin 11 Jahre selbstständig, also eigentlich sollte ich mal genügend Selbstbewusstsein haben, habe ich auch mittlerweile, aber es gibt trotzdem noch so Phasen, wo ich das anzweifle, wo ich denke, oh mein Gott, was kommt als nächstes?
Das ist so ein Punkt in der Selbstständigkeit, wo man anfängt zu wachsen. Wenn du, also das habe ich auch, ich gelte ja sonst auch als sehr selbstbewusst nach außen, aber ich habe auch diese Momente, wo ich denke so, oh, kannst du das überhaupt? Und dann stelle ich fest, okay, und hier ist die Möglichkeit zu wachsen, nach vorne zu gehen, was Neues auszuprobieren, aus der Komfortzone rauszugehen. Und kannst du das auch übertragen auf Menschen im Anstellungsverhältnis?
Du suchst eine Speakerin mit echter Erfahrung und klarer Haltung? Ich spreche über Arbeitgebermarke, Sichtbarkeit, Mitarbeiterbindung und Personalgewinnung, speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Als Steinmetzmeisterin, Unternehmerin und Stimme für modernes Personaldenken im Handwerk. Keynote oder Vortrag? Schreib mir gern.
Boah, ich war ja wirklich nie angestellt. Ich kenne das von Kollegen, aber beim Angestelltenverhältnis ist es ja meistens, du gehst nach Feierabend nach Hause und naja, das war's. Ich denke, selbstständig sein ist ein anderes Ding, weil du steckst da, das hier ist ja mein Baby, ne? Mhm. Was ich großziehe, wenn es überhaupt irgendwann mal groß wird. Also nicht im Sinne von erfolgreich, sondern weil es ja eine stetige Entwicklung ist. Angestellte, boah, weiß ich nicht, es gibt da auch da garantiert solche und solche, die da viel Herzblut reinstecken. Aber angestellt sein heißt halt auch, du hast Feierabend und keine Verpflichtung mehr.
Kann mich aber auch an Phasen im Angestelltenverhältnis erinnern, wo ich nicht ruhig schlafen konnte, obwohl ich nur angestellt war. Vielleicht ist es echt auch eine Typsache, ne? Oder vielleicht auch je nach Situation, ich erinnere mich auch an Phasen, wo ich mich unfassbar geärgert habe über Kunden und ich war im Angestelltenverhältnis und es hat mich über Tage begleitet.
Ja, kenne ich. Aus der Selbstständigkeit.
Ja. Das ist nochmal krasser dann.
Da kommt wieder der Punkt, ne, man muss für sich so ein Regelwerk finden, wie kann man solche Sachen loslassen. Nachts. Klappt nicht immer, aber. Mhm. Ja, ich wollte nochmal, du hast eben sowas angeteasert mit, dass man immer wieder an so Grenzen stößt, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Und das ist halt auch so ein Ding, was, ich würde sagen, mein Leben ganz gut beschreibt. Ich hatte nie, also auch wenn ich so viel Leistungsdruck habe und wir gerade darüber reden, Ängste zu haben, und ich hatte aber auch immer Träume und hatte immer... Naja, hätte ich damals nach der Ausbildung, habe ich meinen ersten Auftrag angenommen. Das war noch illegal, aber ich glaube, das ist verjährt. hätte ich nie meinen allerersten Sessel selber gemacht, der ganz viele Rundungen hatte, was super schwierig ist. Also eckig ist natürlich einfacher. Hätte ich das nie gemacht, dann wäre ich, glaube ich, also dann... wäre ich heute auch nicht selbstständig. Oder, also ich will damit sagen, man muss auch öfter mal, glaube ich, gegen die Wand rennen Aber man lernt ja daraus. Also
Muss man wirklich gegen die Wand rennen?
vielleicht ist es zu hart formuliert, aber man darf doch bitte Fehler machen. Wenn man die Fehler nicht fünfmal macht. Also irgendwann wird es blöd, aber jeder Fehler, den du machst und wenn du daraus eine Erkenntnis ziehst, wenn du dich dadurch reflektierst und dich selber vielleicht auch nicht verurteilst, bringt dich ja weiter.
Wusstest du, dass wenn man die Buchstaben von dem Wort Fehler umtauscht, kommt ein Helfer bei raus?
Na, no. Das ist sweet.
Oder?
Ja, nee, wusste ich noch nicht.
Ja, und ich glaube, die Frage ist wirklich, machst du nach dem ersten Fehler, nutzt du die Chance und machst einen Helfer draus, ne?
Richtig, machst du einen Helfer draus oder ja, machst du weiter? Also es gab ja auch bei mir viele Momente, wo ich dachte, nö, jetzt, ich habe keinen Bock mehr.
Was hat dir
Aber
geholfen in
weitermachen.
solchen Situationen?
Selbstreflexion, ganz viel Selbstreflexion, sich hinsetzen und überlegen, will ich wirklich selbstständig sein? Will ich meine Träume verwirklichen? Oder suche ich mir doch vielleicht den einfachen Weg und lasse mich irgendwo anstellen, habe meinen festen Urlaub, habe mein festes Gehalt. Ich bin immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, nein, ich möchte selbstständig sein. Ich möchte frei sein in dem, was ich tue. Ich möchte selber entscheiden, welche Aufträge nehme ich an, welche nicht. Ja.
Wenn du jetzt mal an so alteingesessene Betriebe denkst, die vielleicht auch schon in zweiter Generation, aber trotzdem vor der nächsten Übergabe stehen, wie schätzt du da ein? Wie wird das gelebt, dieser Druck, Leistungsdruck? Ich glaube schon, dass das Angestellte auch spüren, wenn da wirklich Kundenaufträge vielleicht eine besonders hohe Aufmerksamkeit brauchen oder vielleicht die Schlagzahl einfach extrem hoch ist. Hast du ein Gefühl dafür, wie das in solchen Betrieben gehandhabt wird? Ist da Leistungsdruck oder überhaupt dieser Erwartungsdruck, ist das etwas, was man da spüren kann und was bewusst angegangen wird oder bewusst auch geführt wird?
Also ich kenne Betriebe, in denen wird dieser Druck bewusst, ich sage jetzt bewusst, bewusst erzeugt.
Ach, erzeugt sogar, okay.
Ja, also ich behaupte trotzdem, dass es kein bewusster Move ist von der Geschäftsführung. Aber also ich kenne wirklich Betriebe, wo die Mitarbeitenden ja schon irgendwie unter Druck gesetzt werden. Im Sinne von, wenn der Auftrag bis dann und dann nicht erledigt ist, dann geht es unserer Firma schlecht.
Es
Ich
könnte
weiß
ja
nicht,
auch
ob
eine
das.
klar gesetzte Grenze sein, ne? Dass es ja Teil eines Projektes ist, Teil eines Auftrages ist, dass man da Lieferfristen hat, ne? Manchmal ist das da, greifen Gewerke ineinander, da müssen Dinge fertig sein, weil man sonst selber vielleicht auch Vertragsbruch macht oder vielleicht irgendwie eine Ausfallsumme zahlen muss oder sowas. Ist das,
Absolut.
meinst du das oder meinst du unnötigen Druck?
Nee, ich meine natürlich den unnötigen Druck. Ne? Wir müssen natürlich alle wirtschaftlich sein und müssen gewisse Fristen einhalten. Wenn ich dem Kunden sage, bis dann und dann ist das fertig. Ich meine den nicht wirklich, also den Druck, der nicht wirklich sein müsste. Ja, wie erkläre ich das?
Ist es
Es ist so ein.
emotionaler Druck, weil du eben
Es ist
sagst, sonst geht es uns schlecht?
emotionaler Druck, ja. Und ich habe mir ja Folgen hier von deinem Podcast angehört.
Du
Ben
warst
Berger hat das
das.
ja. Der eine.
Das hat sonst niemand versprochen.
Der Ben Berger hat ja, da habt ihr über Zukunft im Handwerk. Wie könnte ein Berufsleben aussehen? Und ich fand seine Variante ganz gut, weil ihr habt ja auch darüber gesprochen, Homeoffice ist im Handwerk halt nicht möglich oder nur bedingt. Aber ich fand es sehr toll, wie er von seiner Meisterin erzählte, also es ist ganz klar, bis wann muss ein Möbel fertig sein. Aber ansonsten lässt er ihr da freie Hand, wie sie es einteilt. Und das ist, man muss ja auch als Chefin oder als Chef musst du ja auch deinen Mitarbeitern vertrauen. Wenn du jetzt aber so ein Controlletti bist, dann wird das halt nichts. Und das meine ich vielleicht auch so ein bisschen mit emotionalem Druck, der dann erzeugt wird, wenn Ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung, das ist ja ewig her, wie wir wissen,
Damals.
damals, als es fast noch kein Internet gab,
Ja.
immer wenn meine Ausbilderin hinter mir stand, habe ich halt alles verbockt, alles. Ne? Und das meine ich, glaube ich, so, wenn du die, du musst ja die Leute auch, du musst den Leuten ja auch den Freiraum lassen, sich selber zu entwickeln und Fehler zu machen. Und das ist halt schwierig als Chefin oder als Chef. Hast du auch die wirtschaftliche Variante im Kopf. Der Betrieb muss wirtschaftlich sein. Aber wenn du eine gute Mitarbeiterin haben möchtest, musst du der auch vertrauen.
Hat
Und
das etwas mit dem Alter zu tun, dass man, oder vielleicht mit Generationen auch, wenn wir da einmal kurz die Schublade aufmachen wollen?
ja, das hat auch mit Generationen zu tun. Jetzt, ja. Es hat aber auch was mit Gott, wie soll ich sagen? Also
Hört ja keiner,
Generationen
deswegen kannst du frei
hört ja
herausreden.
kein, ja eben. Ich kriege hier bald einen Shitstorm. Also es hat natürlich auch mit Wollen zu tun. Ich hatte neulich eine Praktikantin und nie wieder habe ich mir geschworen, nie wieder, weil die wollte nicht. Die wollte ein Praktikum, aber die wollte kein Praktikum im Handwerk.
Oh, schade.
Und da ist meine Zeit auch zu schade, habe ich mir dann so gedacht. Ne? Und ich würde das nochmal machen. Ich würde auch nochmal ausbilden, wenn jemand da ist, der wirklich Lust darauf hat.
Das ja, kommt ja ganz häufig jetzt durch die Presse mit, dass die älteren Generationen so schimpfen über die jungen Generationen. Ja, die wollen ja nicht mehr leisten und wollen 4 Tage Woche und Work-Life-Balance und keine Ahnung was. Wie siehst du das in dem Zusammenhang?
Absolut richtig. Also das, was zum Beispiel meine Eltern, die Generation über uns, für die zählte ja nur Arbeit. Arbeit ist alles. Mein Vater hat sein Leben lang gearbeitet und dann war er in Rente und hat wortwörtlich gesagt, Jascha, was habe ich denn all die Jahre da gemacht? Allein an Pendeln, was da an Zeit drauf. Und das war sein Leben. Ich bin absolut Fan davon Work-Life-Balance. Also ja, wir müssen arbeiten, wir müssen wirtschaftlich sein, aber wir dürfen auch bitte Spaß dabei haben und nicht 9 to 5. Und teilweise erwische ich mich ja auch selber, dass ich auch so nach dem Motto, früher war alles besser. Ne? Aber man kann bitte auch oder man sollte vielmehr auch die junge Generation wahrnehmen in dem, was sie sagt und was sie für Bedürfnisse äußert.
Es gibt ja sogar inzwischen Studien, die das sogar widerlegen, diesen Spruch, weil die Generation Z mehr arbeitet, als die Generation X es getan hat in diesem Alter. Ist das nicht
Ich
witzig?
komm da immer durcheinander. Z ist die.
Z ist jetzt die, die bis 28
Ja.
und die, nee, warte, die sind schon weiter. Ist auf jeden Fall die Generation, die gerade als Azubis unterwegs ist, frisch auf dem Arbeitsmarkt nach dem Studium, das ist die Generation Z. Und X sind die ab 1980. 80, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine ab 1980, genau.
Es gibt ja auch Studien, in Dänemark, glaube ich. Jetzt
Also
wird sehr
schon vor
politisch.
1980, nicht ab, sondern vor. Also 15 Jahre vor, von 1980 bis dann 1965. Das ist X.
Hast du jetzt gerade gegoogelt, ne?
Nee, ich musste kurz drüber nachdenken, musste kurz einmal hier ein paar andere Sachen an Seite schieben, um das einmal nach vorne zu holen. Es sind ja immer 15 Jahreskohorten und so, jetzt könnten wir auch zurückrechnen noch, was ist jetzt, wo fängt X an, wo fängt Alpha an? Meine Kinder sind Alpha, sind auch dieses Jahr werden sie zu Ende geboren. So, genau. Jetzt hast du aber gerade, jetzt bin ich ins Wort gefallen, es tut mir leid, Joscha. Nur weil
Nee,
hier
ich
jetzt,
verzeih dir, alles gut.
herzlich willkommen in meinem Kopf, also.
Hängen wir noch eine Stunde dran, ne? Nee, jetzt wird's politisch, pass auf. Es gibt, ich meine, es war Dänemark, die haben das doch getestet mit der 4-Tage-Woche. Und das
Ja,
Ergebnis
nicht
war
nur
nein.
Dänemark. Ja.
Ja, oder korrigier mich gerne, das ist gefährliches Halbwissen gerade. Die 4-Tage-Woche, die Leute sind ja produktiver am Ende. Aber dann steht da so ein Bundeskanzler und sagt, wir arbeiten alle zu wenig, obwohl wir so viel arbeiten wie noch nie. Aber wir
Ja.
sind halt nicht produktiver. Und das ist vielleicht auch, um nochmal den Kreis zu schließen, zu Leistungsdruck, Work-Life-Balance, was ich eben meinte. Man muss sich so, ne, den Weg da raussuchen. nicht 14 Stunden am Tag arbeiten, sondern eher also produktiver arbeiten. Das ist vielleicht.
Da, weißt du, da habe ich eine Sache, die ich gerne da mal kritisch einwerfen würde. Es gibt ja, und das ist ja auch, was der Bundeskanzler da sagt, auch deswegen ja kritisch beleuchtet, weil wir so eine extrem hohe Teilzeitquote haben. Also würde man das umrechnen auf Vollzeitstellen, würden wir im Verhältnis ganz anders dastehen, nämlich sehr, sehr gut sogar dastehen. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass Menschen, die in Teilzeit arbeiten, deutlich effizienter sind. So, die haben aber sich bewusst entschieden für eine Teilzeitarbeit, entweder weil sie sagen, ich brauche mehr Zeit für Regeneration, ich brauche Zeit für meine Kinder, ich brauche Zeit für die Pflege, ich brauche Zeit für mein Haustier oder für mein Ehrenamt. So, das sind ja die 5 Gründe, weswegen man in Teilzeit geht. Und ich stelle immer wieder fest, dass, wenn ich in Vollzeit gearbeitet habe, habe ich viel mehr Kaffee getrunken. Ich habe mir viel mehr Zeit gelassen bei etlichen Aufgaben, während ich, wenn ich in Teilzeit gearbeitet habe, ob es jetzt ein Schreibtischjob war oder ein Handwerksjob, mehr reingeklotzt habe. Also Der Anspruch, Dinge fertig zu kriegen, bleibt ja der gleiche in reduzierter Stundenzahl.
Absolut, ja.
So, jetzt sind wir aber hier, wenn wir das jetzt mal so sehen, ist ja damit eigentlich ein Leistungsdruck noch mal viel höher gesetzt.
Naja, du meinst in der kurzen Zeit.
Ja.
Aber das ist ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Psychologie. Ne, es ist ja viel besser für einen, wenn man sich kleine Pakete am Tag macht. Angenommen als Beispiel, von 9 bis 12 Uhr bearbeite ich jetzt den Teil meines Auftrages. Dann mache ich Pause. Dann mache ich vielleicht ein bisschen Office. Und dann mache ich am Nachmittag nochmal. Also so arbeite ich mittlerweile, dass ich mir kleine Päckchen mache.
Ja.
Es ist der Wechsel. Ich brauche den, da muss jeder gucken. Aber ich glaube, dass man in kürzerer Zeit, wie du auch sagst, in Teilzeit arbeiten, also in kürzerer Zeit, wenn ich mir das begrenze und mir festlege, was möchte ich in diesen 3 Stunden schaffen, bin ich effektiver, als wenn ich denke, oh mein Gott, jetzt muss ich 8 Stunden lang hier an dem Sessel rumarbeiten. Also für mich funktioniert das und offensichtlich auch bei anderen.
Ja, bei mir funktioniert das auch nicht. Ich liebe diesen Wechsel zwischen Arbeitsaufgaben.
Ja, ich brauche, also ich für.
Ja.
Ja.
Es bringt ja auch niemandem, danke, es bringt ja auch niemandem was, wenn du da an so einer Sache rumdokterst, du kommst nicht weiter, ärgerst dich, deine Emotionen kochen hoch. Das wird kein guter Ausgang sein. Also es gab diese Momente auch schon, hätte ich am liebsten meinen Laptop aus dem Fenster geworfen. Zum Glück hat mein Mann sich davor gestellt und sagt, dann lass mich mal machen. Oder geh du erst mal einen Kaffee trinken. So. Ne?
Ja, oder wenn du auf ein Problem trittst, was ja oft passiert. Früher habe ich das auf Teufel komm raus, nein, ich will das jetzt lösen, das Problem. Ne? Und das wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Mittlerweile sage ich, nee, heute nicht. Heute ist vielleicht nicht der Tag dafür. Oder nicht jetzt. Und dann gehe ich raus, gehe was essen, spazieren, wie auch immer. Aber
das ist ja wirklich eine Freiheit, die du nur genießen kannst, weil du selbstständig bist.
Und das ist eine große Freiheit. Und die will ich auch nicht aufgeben.
Wie machen das dann die Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, die aber sagen, ich bin nicht der Typ für ein Unternehmertum und ich brauche das Angestelltenverhältnis und aber trotzdem dann irgendwann spüren sie, hängen fest, spüren zu viel Druck. Was machen die in solchen Situationen? Hast du einen Tipp?
Einen Tipp habe ich nicht. Ich habe eher, was dann passiert. Also,
ja, auch gern.
Also so eine angestellte Person, ich glaube, wenn dieser Druck entsteht, die wird automatisch, reduziert sie sich emotional von der Arbeit. Und wird dadurch auch automatisch unproduktiver. Und es gibt ja nichts Besseres, wenn ein angestellter Mensch sich mit dem Betrieb identifiziert. Und wenn er sich das Gegenteil von identifiziert, also wenn er sich loslöst davon, das passiert dann, glaube ich. Also es wird einem so egal, oder?
Hat das alles auch damit etwas zu tun, wenn wir eben ja schon bei Generationen waren und der Druck da vielleicht auch ein bisschen höher ist und so weiter. Hat das auch was damit zu tun, dass das Handwerk für manche auch nicht dann Plan A ist, weil die das irgendwie, diesen Leistungsdruck vielleicht irgendwie spüren, riechen, keine Ahnung was?
Ich glaube tatsächlich, dass Das kennen wir alle schon, dass das Handwerk kein besonders gutes Image hatte. Ich finde, es ändert sich gerade. Ich habe auch viel für unsere Kammern und so gemacht. Kritik darf man äußern. Es ist sehr eingestaubt, gerade oben. Und das ist, glaube ich, eher was andere davon abhält, also junge Menschen davon abhält, ins
Okay.
Handwerk zu kommen.
Aber das heißt dann, es ist schon mal nicht irgendwie dieser, ich spüre Druck im Vorfeld, ich weiß, ich kann ihm nicht gerecht werden, ich will das auch gar nicht vielleicht, dass das nicht mit dem Handwerk verknüpft wird, in erster Linie bei Menschen, die sich vielleicht fürs Handwerk entscheiden würden sonst.
Es kommt natürlich immer auf den Betrieb an,
Ja.
ne? Da gibt es solche und solche, aber wenn du mich fragst, ich kenne ganz viele tolle Betriebe, wo das halt nicht stattfindet, also wo dem Auszubildenden auch die Zeit gegeben wird, Dinge zu lernen. Und das ist ja, also finde ich, das Tolle, dass man immer lernt. Auch heute noch.
Ja, hört nicht auf.
Ja, hört nicht auf. Also wenn es aufhört, dann gut Nacht, dann war's das.
Ja,
Ja.
schön. Du, wir kommen mal schon zum Ende. So schnell kann es
Ja.
gehen. Verrückt, ne? Ich habe eine
Verrückt.
Abschlussfrage für dich mitgebracht und beziehe sie doch gerne auf unser Thema. Sie heißt, und dann würde ich dich bitten, dass du es ergänzt, ich wünsche mir für das Handwerk das.
Ei, ich wünsche mir für das Handwerk. Jetzt hast du mich erwischt. Stell noch mal die Frage, bitte.
Ja, sehr gerne. Ich wünsche mir für das Handwerk das.
Ich wünsche mir für das Handwerk eine offenere, zukunftsgewandtere Politik. Das klingt jetzt sehr streng. Ich
Nicht
wünsche mir,
groß
dass sich
klingt es.
das. Ja, bitte lass uns groß denken. Das Handwerk ist so toll und ich wünsche mir einfach, dass sich das Handwerk ein bisschen revolutioniert, öffnet. Macht es mittlerweile. Ja, ich wünsche mir aber auch genauso, dass unsere Gesellschaft sich öffnet und ändert und ja, lasst die Leute doch, wie sie sind.
Schön.
Das
Oh
denke ich mir. Ja, jetzt habe ich Tränen in den Augen.
nein, oh nein.
Nein, nein, nein.
Joscha, ganz, ganz herzlichen Dank. Bin dir total dankbar, dass du da so offen drüber gesprochen hast, auch gesagt hast, welchen Struggle du so damit hast und da auch mit mir sehr breit beleuchtet hast, wie man da dran gehen kann, was vielleicht auch, was man tun kann als Arbeitgeber, Arbeitgeberin oder vielleicht auch als Mitarbeitender oder Mitarbeitende. Und bin dir sehr dankbar, dass du da ja so einen Einblick in sehr persönliche Dinge auch gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne
Ja.
und ja, an alle, macht das ruhig, öffnet euch.
Ja, und ich würde mich total freuen an alle, die zuhören, die. Ach nee, nur du hörst ja zu, Joscha.
Stimmt, da war ja was.
Schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie empfindet ihr das mit dem ganzen Druck in der Arbeitswelt, in der privaten Welt, wie empfindet ihr das? Und ich denke, wir stellen auch hier noch mal eine Umfrage ein, wo man auch noch gut abstimmen kann. Aber crasht mal gerne die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und ich sage danke und hoffentlich auf bald, lieber Joscha.
Tschüssi.
Bis dann, ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.